Vorsicht! Ansteckende Gesundheit. Der Podcast von und mit Nathalie Baranauskas.
Heute gibt es einen Podcast, da geht es um vier Buchstaben, PCOS, und du verrätst uns, was dahinter steckt.
Das ist das polyzystische Ovarialsyndrom, wird es genannt, das ist die Abkürzung dafür. Und es ist mal kurz gesagt eine hormonelle Störung, die Frauen betreffen kann, die so im gebärfähigen Alter sind. Und da gibt es in den Eierstöcken praktisch mehrere Zysten oder eine Anhäufung von mehreren Zysten, die sich da ansammelt. Und das sieht aus wie so eine Perlenschnurkette, also wie so lauter kleine Perlen aneinander. Man nennt es auch Perlenschnurzysten. Und es kommt daher, dieser Begriff, das geht schon aufs Jahr 1935 zurück. Da gab es zwei amerikanische Frauenärzte, den Irving Stein und den Michael Leventhal. Und die haben das beschrieben. Und deswegen liest man auch manchmal, wenn man PCOS sucht oder danach ein bisschen danach forscht, findet man auch oftmals das sogenannte Stein-Leventhal-Syndrom. Das ist nach diesen beiden Ärzten benannt, weil die dann eben festgestellt haben, dass sich das so perlenschnurartig da eben in den Eierstöcken ansammelt. Also ist, ja.
Dann sind wir jetzt aber schon wieder, wenn man das sieht, hat man ja irgendwelche Bilder, ne?
Ja.
Das heißt, das ist die Diagnose?
Das wäre die gestellte Diagnose, wenn das jemand hat. Das Ding ist ja, viele werden darauf gar nicht diagnostiziert und laufen mitunter da sehr, sehr lange mit rum, weil das niemand erkannt hat. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele, da wird einfach der Stempel draufgesetzt, dass sie doch einfach PCOS hätten, und dann stellt sich raus, dass es das doch nicht war. Und das muss halt, ich finde, das sollte man ein bisschen publik machen, weil das ist jetzt auch schon so eine hormonelle Erkrankung, die durchaus viele Frauen betrifft. Also ich glaube sogar, es ist eine der häufigsten hormonellen Erkrankungen bei Frauen. Also das ist gar nicht so unüblich, aber trotzdem gibt es da irgendwie immer noch so gewisse Schwierigkeiten, dass es doch erkannt wird.
Okay, dann wollen wir mal schauen, wie kann es denn erkannt werden oder wann soll jemand nachschauen?
Also wenn die Frauen, die ja normalerweise dann schon einen klaren Zyklus haben, also es sind ja Frauen im gebärfähigen Alter betroffen, und wenn der Zyklus unregelmäßig wird oder sogar mal ganz ausbleibt, dass eher seltene oder auch sogar fehlende Eisprünge gibt bei der Frau, das wäre schon so ein Symptom. Und ja gut, im Ultraschall könnte man vielleicht diese kleinen sogenannten Zysten erkennen, aber muss auch nicht unbedingt sein. Da muss ich noch kurz dazu sagen, es gibt dieses Syndrom eben, dieses PCOS, und es gibt aber auch sogenannte polyzystische Ovarien. Das ist dann keine sogenannte hormonelle Erkrankung, sondern da sind im Ultraschall viele kleine Eibläschen zu sehen. Also das ist dann so eine eher eine anatomische Geschichte, ne? Also eine anatomische Veränderung. Das ist ein Unterschied, ob es dieses Syndrom, also dieses Syndrom ist, dieses PCOS, oder die polyzystischen Ovarien. Die haben aber dann nicht diese Symptome. So, jetzt nochmal zurück zu den Symptomen bei PCOS. Also einmal der unregelmäßige oder ausbleibende Zyklus. Dann was ganz Typisches ist der sogenannte Hirsutismus. Und zwar ist es, wenn es viele männliche Hormone gibt und dadurch so einen vermehrten Haarwuchs an Hautstellen, wo man ihn eigentlich als Frau nicht haben will. Also die kriegen dann teilweise so einen richtigen Bart, also so im Gesicht, ne? Haben so einen Haarflaum unten an der Lendenwirbelsäule oder am Bauch zum Beispiel. Das nennt man Hirsutismus, das ist ein typisches Symptom. Akne oder richtig fettige Haut. Und, wenn die Frauen so einen Haarausfall haben, wie man das von Männern kennt. Also diese Alopecia, die eigentlich bei Männern vorherrscht. Das ist so, weil halt diese männlichen Hormone da im Übermaß produziert werden. Das ist auch so was Typisches. Und Gewichtszunahme, ohne jetzt erkennbaren Grund. Man hat nichts anders gemacht, nimmt aber immer mehr ein Gewicht zu. Es gibt drei Kriterien, so wird es genannt. Genau, einmal diese seltenen oder fehlenden Eisprünge oder diese ausbleibenden Perioden. Dann dieser nachgewiesene oder dieser auffallende Hirsutismus und eben diese polyzystischen Ovarien, die vielleicht in den Eierstöcken festgestellt werden. Wenn zwei davon erfüllt sind von diesen Kriterien, dann gilt es als eine gesicherte Diagnose in der Schulmedizin. Und es muss aber immer auch, das wird leider nicht immer gemacht, auch nach anderen hormonellen Störungen geschaut werden. Also ob die Schilddrüse irgendwelche Probleme macht, ne, ob es eine Unterfunktion gibt. Ja, und solche Dinge. Also da gibt es noch ein paar andere wichtige Dinge, die auch nicht außer Acht gelassen werden sollten. Aber ja, also ich finde einfach, wenn eine junge Frau da schon irgendwie, ist ja untypisch, ne, dass man eine unregelmäßige Menstruation hat oder dass die ganz ausbleibt, das hat man ja in so jungen Jahren im Grunde nicht. Das ist ja schon mal was ganz Auffälliges, ja, und auch mit diesem Haarausfall.
Hier geht es aber, glaube ich, nicht darum, wenn das einmal passiert, sondern das sollte dann schon regelmäßig irgendwie mal.
Richtig, ja, genau, richtig. Und das Ding ist ja halt auch, wenn die, kann man ja dann auch sich jetzt logisch weiterdenken, wenn die natürlich fehlende Eisprünge haben oder die Menstruation ausbleibt, die haben natürlich auch dann Probleme, schwanger zu werden, ne? Also das gibt's dann auch, dass die wirklich unfruchtbar sind und das ist ja dann schon ein echtes Problem. Also es werden im Grunde werden immer mehr vermehrt männliche Hormone gebildet. Das ist ja dieses typische Hormon Testosteron, das kennt man ja. Und dann kommt es eben eher zu diesen männlichen Symptomen als zu den typisch weiblichen. So könnte man das jetzt sagen.
Wenn das unentdeckt bleibt, was bedeutet das?
Ja, also mit unentdeckt bleibt meine ich, die Frauen haben vielleicht schon länger die Probleme, gehen auch zum Frauenarzt. Ach so, ja, und das ist auch manchmal echt so. Die kriegen, das habe ich hier schon in der Praxis erlebt, die kommen und sagen das zu mir, ja, wissen Sie, was der Frauenarzt gesagt hat? Ich sollte doch froh sein, dass ich diese nervige Menstruation nicht hätte. Also das ist das, was die dann manchmal erleben. Und das finde ich total heftig, weil, wie gesagt, eine junge Frau, die ja vielleicht auch irgendwann mal einen Kinderwunsch hat, die muss sich dann sagen lassen, sie sollte doch froh sein, dass ihre Periode wegbleibt. Also das finde ich schon ziemlich heftig. Und dann sage ich auch oft, lassen Sie sich holen Sie sich eine Zweitmeinung ein. Da stimmt ja irgendwas nicht. Man muss auch mal nach den Hormonen schauen, ja. Ganz wichtig, dass man dann wirklich die Hormone mal untersucht. Das wäre jetzt mal das Erste, was man machen würde, abgesehen vom Ultraschall. Ganz wichtig. Was auch noch wichtig ist, die haben dann auch oft so richtige metabolische Probleme, also so Störungen im Stoffwechsel, ne? Also die können bestimmte Nahrungsmittel, Kohlenhydrate und Fette und sowas nicht mehr richtig verarbeiten und kriegen eine Insulinresistenz. Ich erkläre vielleicht mal kurz, was das ist. Wenn jetzt unsere Körperzellen einfach zu spät auf das Hormon Insulin, das wird ja in unserer Bauchspeicheldrüse gebildet natürlicherweise, und wenn die Körperzellen darauf quasi zu spät reagieren können, dann wird halt auch viel mehr Insulin ausgebracht oder muss viel mehr Insulin ausgebracht werden, damit es überhaupt wieder zu einer Normalisierung vom Blutzuckerspiegel kommen kann. Und das heißt, wenn das dann entsteht, diese Insulinresistenz, haben die auch immer ein höheres Risiko, einfach auch einen Diabetes zu entwickeln oder auch neigen eben auch zu Übergewicht. Ne? Das ist auch nochmal ein richtiges Problem, was sich daraus ergibt aus dieser Erkrankung. Würde ich einfach mal erzählen, was man vielleicht auch so machen kann, weil das ist ja auch nicht nur, dass es oft nicht diagnostiziert wird. Es wird auch oft nichts an die Hand gegeben, was man vielleicht so alternativ machen kann. Ne? Also es ist jetzt im Grunde eine Krankheit, die man nicht heilen kann, das ist so. Aber man kann ja bestimmte, ja, ich sag mal, Lebensstiländerungen machen, damit man mit dieser Erkrankung PCOS besser leben kann. Und dass sich vielleicht es so weit zumindest reguliert, dass man dann vielleicht doch schwanger werden kann. Das wäre ja dann schon wünschenswert.
Okay, dann lass uns mal auf die Lebensstiländerungen schauen. Ich habe so eine Ahnung.
Ja, da wieder unser Lieblingsthema, klar, Ernährung. Ne? Also wirklich darauf achten, dass man nicht zu viel Kohlenhydrate zu sich nimmt, eher Lebensmittel wählt, die nicht entzündungsfördernd sind. Also viel Gemüse essen, gesunde Fette essen, Proteine, natürlich auch Sport. Und da ist es so, dass man jetzt nicht unbedingt nur sagt, moderater Sport wäre gut, sondern wirklich auch Kraft- und Ausdauersport wird da empfohlen, einfach um die Insulinempfindlichkeit zu regulieren. Und ja, auch wenn jetzt jemand schon dazu neigt, eben Gewicht zuzulegen, kann man da natürlich Gewichtsmanagement ein bisschen unterstützen. Und man sagt auch, bei Frauen, die eine diagnostizierte PCOS haben, macht es auf jeden Fall Sinn, ungefähr 5-10% an Körpergewicht zu verlieren, also abzunehmen. Das würde den Stoffwechsel sehr verbessern und den Zyklus wieder normalisieren. Also das wäre zum Beispiel auch sowas, wo man sieht, okay, da tut sich was, dass sich der Zyklus wieder normalisiert, sich wieder eine einigermaßen regelmäßige Menstruation einstellt, ne, und auch wieder ein Eisprung da ist und so. Und das würde man ja auch sehen, wenn man die Hormone dann regelmäßig checkt, was sich da so tut.
Wir haben ja in diesem Podcast auch schon über die Pille gesprochen. Das heißt, wenn ich das höre, da ist ja ein Problem mit dem Hormonhaushalt, das lässt man dann auch besser weg.
Das lässt man auf jeden Fall besser weg. Das könnte sogar auch dazu führen, wenn man so will, ne? Weil das ist ja im Grunde eine hormonelle Behandlung, die Antibabypille. Die kann ja den Zyklus und den Hormonhaushalt Die sagen zwar regulieren, aber im Grunde wissen wir ja, wer den Podcast schon gehört hat, was diese Pille dann im Endeffekt verursacht, dass eben die hormonelle, die natürliche hormonelle Produktion nachlässt, definitiv, ne, durch die Antibabypille. Von daher wäre das auch wieder sehr zu empfehlen, nicht die Antibabypille zu wählen, sondern sich eher für eine natürliche Verhütungsform zu entscheiden. Und gerade auch, wenn das schon in der Familie irgendjemand hatte, dann würde ich da ganz wachsam sein. Ne? Das ist nämlich auch tatsächlich eine genetische Komponente, die da mitspielt. Das ist auch wichtig. Ja, also was man noch machen kann, sage ich jetzt gerade mal weiter, das ist natürlich wieder Stress reduzieren. Weil wenn wir Stress haben, dann wissen wir auch schon vielleicht aus einem anderen Podcast, dass die Nebenniere dann viel Cortisol ausschüttet und dadurch unser Progesteron auch wieder gedrosselt wird. Und das ist wiederum schlecht, weil das Progesteron wird da dringend benötigt. Und wir können auch verschiedene Mikronährstoffe wieder zu uns nehmen. Also Vitamin D ist ja immer mit im Rennen. Omega-3 als entzündungshemmender Stoff auf jeden Fall wichtig. Also Omega-3 fördert ja auch den oder gleicht auch den Hormonhaushalt in gewisser Weise aus. Wir können wieder an Vitamin C denken, an Zink, Selen und auch an Vitamin E. Und dann gibt es noch so einen ganz wichtigen, essentiellen Nährstoff, der ganz gerne auch eingesetzt wird bei PCOS. Das ist das Cholin oder manche sagen auch Cholin. Das fördert den Abtransport von Triglyceriden aus der Leber. Das ist also auch ganz sinnvoll, das zu nehmen. Das wird übrigens auch benötigt im Körper, um das Acetylcholin zu produzieren. Das ist ein Neurotransmitter. Das ist super wichtig. Also das ist sowas, das kennt vielleicht auch nicht jeder. Also Cholin, das könnte man sich da mal anschauen. Und dann gibt es noch so eine vitaminähnliche Substanz, das ist das Inositol. Das ist auch wichtig für den Zellstoffwechsel und wirkt sich auch positiv auf den Eisprung aus und damit ja auch auf den Zyklus. Wird also auch alternativ ganz gut oder ganz gerne eingesetzt. Vielleicht sogar noch in Verbindung mit der Folsäure, gerade wenn die Frauen schon einen Kinderwunsch haben. Da sollte man ja dann auch noch auf Folsäure achten. Und halt immer auch den Testosteronwert auch immer dabei im Auge behalten. Dann werden noch, wenn sie denn auch fehlen, da muss man natürlich auch mal nachschauen, B-Vitamine ganz gerne zugeführt. Da muss man halt mal gucken, wie stehen die so da im Blut. Das kann man ja auch abchecken. Ja, und jetzt, Holger, komme ich nochmal auf den Grüntee. Weil der ist auch hier wieder sehr gut, weil er den Stoffwechsel ankurbelt und natürlich auch die Gewichtsreduzierung oder der Gewichtsreduzierung helfen kann. Auch wieder gut für die Blutfettwerte, die ja da auch wieder eine Rolle spielen. Ja, und entzündungshemmend, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ja, also da ist der Grüntee wieder unser Freund. Und dann gibt es noch so andere typische Frauenheilkräuter, will ich mal sagen. Der heißt sogar so, das ist der Frauenmantel. Die Schafgarbe, der Beifuß, das ist ja auch ein großer Bitterstoff, diese Artemisia-Pflanze, eine ganz tolle Pflanze, die man da einsetzen kann. Und Engelwurz, sehr empfehlenswert. Ja, das ist jetzt erstmal so das Wichtigste, würde ich sagen. Und natürlich die Bewegung.
Genau, das ist immer wieder schön, dass es trotz, ja, wenn die Diagnose da ist, dann muss man damit leben. Ich finde es trotzdem immer schön, dass es diese Selbstermächtigung gibt, dass es Dinge gibt, die wir tun können, damit es uns besser geht.
Ja, und das können wir ja fast immer. Wir müssen uns nur ein bisschen mehr damit beschäftigen und vielleicht ein bisschen beraten lassen und dann können wir so viel tun, was einem vielleicht nicht jeder sagt.
Vorsicht, ansteckende Gesundheit. Der Podcast für ein gesundes Leben von und mit Nathalie Baranauskas. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewertung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden oder Behandlungen dar und ersetzen keinesfalls die Beratung durch Therapeuten. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an die Therapeutin oder den Therapeuten Ihres Vertrauens.